Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst Reitstall Revolution, deinen Pferde-Business-Podcast. Ich bin Nicolette, dein Host, und ich darf heute wieder eine ganz nette Gästin begrüßen, die Laura Tröger ist bei mir. Laura hat eine Marketingagentur, vor allem spezialisiert auf Menschen im Reitsport, also Sportler, Influencer, und wir wissen ja schon aus dem letzten Podcast, sie vertritt unter anderem Christoph Hess. Dazu ist sie aber heute gar nicht unbedingt hier, um uns darüber zu informieren, sondern die Laura hat noch ein anderes sehr spannendes Projekt, was ich gerne mit euch teilen will. Herzlich willkommen, Laura, grüß dich.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch ganz sehr, vor allem, weil du unseren Podcast heute mit einem Thema bereichern wirst, wo wieder ein ganz neuer Einblick in die Podcast-Welt von Reitstall Revolution wirklich ist. Laura, magst du mal erzählen, was machst du genau und was ist dein aktuelles oder was ist eines deiner aktuellen Themen?
Genau, ich habe vor kurzem und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Aufhänger, warum ich hier heute sitzen darf, zusammen mit der Uelzner Versicherung und der Riskmanagement GmbH ein Buch rausgebracht zum Thema Krisenmanagement in Pferdebetrieben. Und das war, glaube ich, so der Aufhänger, warum wir heute hier im Podcast sitzen. Vielleicht kurz, wie kam es dazu? Weil du hast ja gerade gesagt, ich habe eine Marketingagentur und das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Ich habe Pferdewirtschaft studiert. Also das Thema Pferd war bei mir einfach schon immer ganz groß, ne? So wie jeder bin ich irgendwann mal als kleines Kind schon zum Pferd gekommen, habe dann reiten gelernt und das war dann aber für mich eben nicht nur ein Hobby, sondern ich wollte es auch zum Beruf machen. Habe dann in Nürtingen an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Pferdewirtschaft studiert, noch ein paar Semester in den Niederlanden gemacht, da heißt das Equine Sports and Business. Und dann musste ich irgendwann eine Bachelorarbeit schreiben, wie jeder, denn einen Bachelorstudiengang macht und man denkt sich ja da nicht so viel dabei. Ne? Man denkt dann, man macht ein Thema und das ist dann abgeschlossen. Und ich habe mich eben für das Thema Risiko- und Krisenmanagement entschieden. Und das Thema war so relevant dann damals, dass es mich eben bis heute begleiten darf, worüber ich mich auch sehr freue, weil es ein super wichtiges Thema ist und weil man, ja, weil es einfach einen großen Wert für die Pferdebetriebe hat. So. Und daraus ist dann eben nicht nur entstanden, dass ich mich heute noch damit beschäftige, sondern eben auch die Zusammenarbeit für dieses Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe, was jetzt eben vor kurzem auch fertiggestellt wurde, endlich. Also das haben wir wirklich über mehrere Jahre entwickelt, kann man wirklich so sagen. Klar, es war auch ein Nebenprojekt, aber da sieht man mal, wie viel Aufwand da auch drin steckt. Genau, aber das ist jetzt da und darüber freue ich mich natürlich dann auch nochmal, dass es das jetzt auch geschafft hat, weil sonst beschäftige ich mich mit dem Thema einfach insofern, dass ich Keynotes darüber halte, dass ich Workshops darüber gebe. Genau, ja.
Okay, Risiko- und Krisenmanagement. Wenn man meinen Podcast hier hört, dann geht das Thema Risiko und Krise meistens eher in die wirtschaftliche Richtung. Thema Preis, Thema Mindset, Unternehmensführung etc. pp. In deiner Welt oder in diesem Bereich, wo du dich jetzt bewegst, hat es aber eine ganz andere Hintergrundlage, könnte man sagen. Erklär mir doch mal, was sind denn so Krisen, auf die ein Pferdebetrieb vorbereitet sein sollte?
Ja, dazu vielleicht noch mal kurz zum Begriff, damit wir alle so ein bisschen auf demselben Wissensstand sind, alle, die jetzt zuhören. Was ist überhaupt eine Krise oder was ist der Unterschied von Risiko und Krise? Ein Risiko ist immer was, das kann eintreten, das muss aber nicht eintreten. Und eine Krise ist immer ein Risiko, was sich verwirklicht, aber nicht irgendeines, sondern immer ein Risiko mit existenzgefährdendem Ausmaß. Deswegen ist eine Krise immer, also schon was Extremes, sage ich mal. Ne? Wie wenn du jetzt ans Wirtschaftliche denkst, wenn ich wirklich vor dem Bankrott stehe zum Beispiel. Ne? Also wenn die wirtschaftliche Lage halt so ist, dass es meine Existenz bedroht, genau. Und alle Krisen, die ich jetzt nenne, mit denen wir uns vor allem beschäftigt haben, jetzt auch in dem Buch, aber auch eben, wenn wir uns die Betriebe anschauen, die uns ansprechen und um Hilfe bitten, dann ist das Wirtschaftliche immer eine Folge noch aus diesen Krisen. Also meistens ist die Existenzgefahr ja dann daraus, dass wenn es jetzt brennt und ich müsste das dann alles wieder mit eigenen Mitteln zum Beispiel aufbauen, dass ich mir das eigentlich eben nicht mehr finanzieren kann und deswegen ist die Existenz dann gefährdet. Ne? So. Natürlich kann das auch sein, weil Werte, aber das sind dann auch wieder Werte, ne? Wenn Pferde bei einem Brand zum Beispiel zu Schaden kommen oder tödlich sogar zu Schaden, ne? Also ja, einfach komplett die Pferde vielleicht verunglücken,
ja.
Dann hat das natürlich auch einen wirtschaftlichen Wert. Naja, wie auch immer, also Feuer ist eins, ne? Das kann jederzeit jeden betreffen. Warum sage ich das jetzt so explizit? Weil jetzt zum Beispiel die Corona-Krise ja was war, das war zeitlich dann doch beschränkt, ne? Zwar über Jahre so. Genauso Herpesvirus, was ja gerade auch wieder in Deutschland eine Rolle spielt, oder auch andere Seuchen sind ja meistens zeitlich begrenzt. Ein Feuer, das trifft dann eben einen Betrieb und das kann jederzeit so passieren. Ne? Hochwasser kann ein Thema sein. Dann aber auch, wir wissen jetzt nicht, wie das dieses Jahr sich entwickelt, aber derzeit haben ja auch schon viele Betriebe wieder mit fehlendem Regen zu kämpfen. Trockenheit hatten wir auch schon in Jahren, wo die Heuernten extrem schlecht waren. Ne? Mhm. Das kann aber auch natürlich, Unfälle können das sein. Also sowohl, wenn ich eine Reitschule habe, also ganz wichtig übrigens, jeder Betrieb ist so ein bisschen anderen Risiken und damit auch Krisen teilweise ausgesetzt. Es gibt natürlich auch Krisen, die jeden Betrieb treffen können. Ne? Aber Unfälle, wenn ich eine Reitschule habe, das kann auch eine Krise auslösen. Oder wenn ich selber als Betriebsleiter, darüber machen sich ja auch viele, gar nicht so den Kopf, oder da haben wir zumindest erlebt, was ist, wenn der Betriebsleiter wirklich einen Unfall hat und mehrere Wochen ausfällt oder Monate. Ne? Genau, also das sind alles so Krisen, mit denen wir uns beschäftigen.
Ich erlaube mir aus eigenem Interesse an der Stelle mal etwas tiefer in eine Krise reinzugehen, weil ich auch weiß, dass wir sehr viele Zuhörer haben, die im Reitschulbereich unterwegs sind. Mein persönliches Horrorszenario als Betreiberin einer Reitschule war immer, es verletzt sich jemand überdurchschnittlich stark also im Reitschulrisiko quasi. Wir wissen alle, der Reitsport hat ein gewisses Gefahrenpotenzial. Ich würde sagen, es ist nicht höher als beim Fahrradfahren und Co., aber es ist natürlich immer irgendwie von so einer emotionalen Dramatik umgeben, ne? Weil man ja dieses Pferd und wer ist jetzt schuld und so weiter, da sind ja immer ganz viele Themen, die irgendwie zusammenkommen und vielleicht auch, weil es so viele Beteiligte auch gibt. Da gibt es den Reitschüler, da gibt es den Reitlehrer, das Pferd, vielleicht Eltern im schlimmsten Fall, ne? Also Eltern gibt es immer, aber du weißt, wie ich es meine, die vielleicht noch am Reitbahnrand standen oder sonst was. Also wirklich für mich persönlich als Reitschulbetreiber immer das Horrorszenario schlechthin. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? In deinem Buch ist es dann so, dass ihr diese Fälle direkt aufgeführt habt ein Stück weit und dort genauer darauf eingeht und vielleicht sogar die ersten Hilfestellungen oder Kontaktdaten oder irgendwas? Oder wie ist es dann aufgebaut?
Also grundsätzlich vielleicht zum Buch. Das ist in zwei Teile geteilt. Es gibt einen theoretischen Teil, wo so ein bisschen Grundlagenwissen vermittelt wird zu dem Thema. Und dann ist das der Hauptteil oder das Kernstück des Buches ist aber eigentlich eine Anleitung, also mit Arbeitsblättern. Das bedeutet, wir erstellen im Buch gemeinsam mit demjenigen, der das Buch gerade liest, einen eigenen Krisenplan für den Betrieb. Weil ich hatte ja auch gerade schon gesagt, das ist ja super individuell. Also man guckt sich auch im ersten Schritt immer erstmal den Betrieb an. Welche Lagemerkmale sind da? Welche Lieferketten sind da? Welche Bereiche gibt es eben? Ne? Gibt es überhaupt mehrere Bereiche oder ist es nur, in Anführungsstrichen, nur eine Reitschule? Oder gibt es verschiedene Bereiche, die auch verschiedene wirtschaftliche Bedeutungen haben? Dann, welche Gebäude gibt es? Ne? Also auch, was ist überhaupt alles auf dem Hof und wie ist es angeordnet, wo stehen die Pferde, wo wird das Heu gelagert, das ist natürlich vor allem zum Beispiel fürs Thema Feuer dann wichtig. Und dann, um deine Frage zu beantworten, wie ist das jetzt zum Beispiel für Reitschule? Also wenn ich jetzt identifiziere, hey, ich habe eine Reitschule, und ich habe die Gefahr, dass jemand verunglückt, dann ist quasi der letzte Schritt, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, Risiken für mich aus der Welt zu schaffen oder zu bearbeiten. Man kann die natürlich eliminieren, indem man bestimmte Dinge gar nicht mehr stattfinden lässt. Wäre zum Beispiel,
Reitunterricht.
wenn, genau, also das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wenn ich sage, mir ist die Gefahr zu hoch, wenn jemand im Gelände stürzt, dann mache ich keine Geländeritte mehr. So, dann hätte ich das ja komplett für mich ausgeschlossen. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, auch Risiken zu überwälzen, an Versicherungen zum Beispiel oder teilweise, ne? Also dann auch den wirtschaftlichen Schaden vielleicht gering zu halten. Und was aber natürlich, sage ich mal, am meisten Aufwand ist und was man dann in dem, was wir in dem Buch mit demjenigen eben machen, der das bearbeitet ist, Maßnahmenkonzepte zu erstellen. Wie kann ich selber dafür sorgen, das Risiko zu verringern? Und da, die sind meistens so aufgebaut, dass man, also drei Kategorien, was sind vorbereitende Maßnahmen? Das sind also Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Also wir bleiben mal bei dem Beispiel, wenn jemand stürzt. Vorbereitende Maßnahmen sind Maßnahmen, die ich ergreifen kann, damit das möglichst wenig überhaupt passiert. Also damit die Eintrittswahrscheinlichkeit, also einem Risiko kann immer eine Eintrittswahrscheinlichkeit und ein Schadensausmaß zugeordnet werden. Danach werden die dann auch bewertet, ne? Also wie schlimm das Risiko ist. Das heißt, vorbereitende Maßnahmen ist alles, was ich tun kann, damit ich möglichst eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit habe. Das, na, sind Sicherheitsvorkehrungen dann hauptsächlich beim Thema Sturz oder wie auch, wie qualifiziert ist der Trainer? Wie gut sind die Pferde ausgelastet? Alles so, was spielt da natürlich mit rein, ne? Oder was ist eben an Kleidung auch, sage ich mal, Standard? Mit was müssen die Kinder oder Erwachsenen, die lieber zum Reitunterricht kommen, ausgestattet sein? Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Und vorbereitende Maßnahmen ist dann, sich damit zu beschäftigen, mit den beiden anderen Kategorien. Das sind nämlich die Sofortmaßnahmen und die Folgemaßnahmen. Also sich darauf vorzubereiten, wenn es dann trotzdem passiert, trotz meiner, sage ich mal, trotz des Versuches, den Eintritt so gering wie möglich zu halten, was mache ich dann im ersten Schritt? Also das bedeutet zum Beispiel, also die Sofortmaßnahmen wären, ich habe wirklich mal eine Schrittfolge aufgestellt. Wenn jemand stürzt, was sind meine, wie ist mein Ablaufplan, ne? Das kommt, vielleicht muss ich sogar mehrere Ablaufpläne erstellen, nämlich wenn der Reiter direkt wieder aufsteht, habe ich vielleicht einen anderen Ablaufplan, wie wenn er dann liegen bleibt. Das ist ja eher das, was du beschrieben hast, was dann auch eher in einer Krise enden kann, ne? Wenn wirklich offensichtlich erstmal eine starke Verletzung da ist. So. Und dann in dem Ablaufplan muss natürlich auch das Pferd eine Rolle spielen, weil kann ja genauso bei so einem Sturz sein, dass das Pferd genauso schwer verletzt ist. Ne? Und dann, also wirklich zu sagen, auch da wieder von meinem Standort zum Beispiel auszugehen, weil es gibt auch ja viele Höfe, die haben gar nicht so eine gute Anbindung an Krankenwegen. Die wissen schon, die müssen immer einen Heli direkt holen, sowas. Und dann müssen die Nummer, also in diesem Maßnahmenkonzept, was eben aus den Sofort, aus den vorbereitenden Maßnahmen, aus den Sofortmaßnahmen und aus den Folgemaßnahmen besteht, empfehle ich zum Beispiel auch immer schon die Notfallnummern mit zu dem jeweiligen Case dabei zu haben. Das bedeutet Notfallnummern auf dem Hof. Also es gibt, sollte immer für eine bestimmte Krise auch einen bestimmten Ansprechpartner, der da Bescheid weiß, eben was ist jetzt zu tun. Und dann aber bei Feuer, zum Beispiel die Feuerwehr oder bei einem Sturz, eben welchen Notarzt kann ich rufen, welches Krankenhaus, ne, oder welchen Heli, wo muss ich anrufen? Und dann bei einer Reitschule auch, wo sind die Nummern der Eltern? Na, also was. Also sich wirklich im Detail zu überlegen, was tue ich denn, wenn das passiert? Weil die meisten denken, ja, also wenn das passiert, dann weiß ich ja schon. Aber ich meine, das ist wie wenn ein Unfall auf der Autobahn passiert oder generell Unfälle passieren und das kennt man ja häufig, dann ruft man bei der Polizei an und weiß gar nicht mehr, was man sagen soll. So, ne? Hat das, also, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, was muss ich eigentlich bei so einem Unfall angeben, ne? Ja, und das ist im Grunde genommen auch das Kernstück, würde ich sagen, dann des Buches, dass man diese Maßnahmenkonzepte für die relevanten Krisen für seinen Betrieb erstellt.
Ja, okay, das klingt wirklich sehr, sehr umfangreich und man merkt, während du das erzählst, auch wirklich, wie tief du in dem Thema drin steckst und auch wie, ja, sage ich mal, hart deine Fachkenntnisse dahinter, hinter den einzelnen Schritten sind. Was mich natürlich jetzt sofort wieder berührt, also ich habe mir das Buch direkt bestellt, als ich gesehen habe, dass es jetzt zu bestellen geht, weil ich dachte, ja, geil, das ist wieder sowas, da kriege ich für mich selber wieder Kontrolle in mein Unternehmen, ne? Das ist mir ganz viel wert, immer wenn ich weiß, ich habe dann irgendwie einen Leitplan, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, weil also bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben das theoretisch alles miteinander besprochen und wir sind auch nur zu zweit, von daher ist es recht überschaubar, dass da Fehlerquellen eintreten, aber wir haben zum Beispiel lernen müssen, dass wir selbst bei diesen, wie du vorhin sagtest, Leuten, die einfach wieder aufstehen, auch eigentlich diesen Prozess brauchen, weil manchmal eine Verletzung dann hinterher doch schlimmer ist, als man dachte. Und wir haben uns zum Beispiel dann erzogen, muss ich wirklich sagen, dass wir jeden, der bei uns gestürzt ist, sofort informieren, dass wir auf unserer Webseite im Footer ein Unfallmeldeprotokoll haben, wo quasi der Verunfallte, egal was passiert ist, selber einmal ausfüllen muss, ob er zum Arzt gegangen ist und so weiter und so fort. Und dann erstellen wir automatisiert sowohl ein Protokoll für uns als auch für die Person. Und das kam auch nur durch die, wie es meistens so ist, durch die Erfahrung, weil jemand 2 Monate später auf uns zukam und meinte, er hätte sich den Arm gebrochen. Ja, so ungefähr bei unserem Reitunfall. Ist aber total quietschvergnügt, hat die Reitstunde noch zu Ende gemacht, ist aus dem Tor rausgegangen. Andere Freunde haben berichtet, dass sie sogar noch Skateboard gefahren ist und. Und man denkt so, ja, shit, ne? Das muss man jetzt erstmal nachweisen und protokolliert haben. Und deswegen finde ich solche Pläne, so Ablaufpläne, gerade in größeren Betrieben auch unglaublich wichtig. Und deswegen habe ich auch dein Buch gleich bestellt und gedacht, hier, das ist unser Thema für den Podcast. Ja, mega cool. Sag mir mal, aber jetzt hast du ja gerade von mir schon so ein kleines Outing bekommen, dass ich mir mancher Dinge nicht bewusst war. Wie erlebst du denn in deiner Arbeit, im Krisenmanagement oder Risikoeinschätzung und so weiter, wie erlebst du denn generell das Bewusstsein für diese Thematik in den Pferdebetrieben?
Also ich glaube, das ist so, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, grundsätzlich häufig so, dass wenn das dann passiert ist, dass dann das Bewusstsein kommt. Das ist aber ja genau das, was wir eigentlich mit der Arbeit, die wir machen, verhindern wollen, nämlich präventive Arbeit zu leisten, statt erst, wenn es brennt, sozusagen, dann sich zu überlegen, was mache ich, weil, also Brand ist tatsächlich auch das beste Beispiel. Wir wissen alle, wie schnell ein Feuer lichterloh aufgeht. Das heißt, ich habe da wenige Sekunden für viele Sachen. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, sondern dann eben erst anfange zu überlegen, was ich tue, dann hat das auf jeden Fall einen Nachteil für mich. So. Grundsätzlich das Bewusstsein, glaube ich, hat sich aber, also ich habe meine Bachelorarbeit ja, also als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, das war ja quasi kurz vor Corona. So. Das bedeutet, und seitdem haben wir tatsächlich, und deswegen darf ich ja heute auch noch mich mit dem Thema beschäftigen, haben wir tatsächlich jedes Jahr ja größere Krisen gehabt auch, ne? Und dadurch ist natürlich generell in der Gesellschaft, würde ich sagen, jetzt nicht nur im Pferdebereich, das Bewusstsein für Krisen auch größer geworden. Dennoch ist es häufig so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo über das Thema einen Vortrag halte, dass dann so eine Betroffenheit ja also entsteht. Und alle wissen, dass das wichtig ist. Ich glaube, der größere Schritt ist dann nochmal zu sagen, ich mach's jetzt, ne? Also ich glaube, viele wissen, dass es wichtig ist, aber sich dann wirklich, ich meine, wir wissen alle auf den Betrieben, ist meistens so dieses Daily Business und das, was heute jetzt sofort gemacht werden muss, das ist schon so viel, dass der ganze Tag halt vorbei ist, so, ne? Und sich dann nochmal, aber ich denke, da hast du, also auch in dem Thema, was du ja mit den Betrieben betreust, ist es ja so, man muss es eben machen, weil wenn man langfristig, ne, seine Existenz eben, aber das fällt, glaube ich, schwer, ne, dieses sich wirklich dann hinzusetzen. Und deswegen haben wir aber auch das Buch gemacht, weil das natürlich irgendwo eine Hilfestellung sein kann, weil wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann ist es noch schwieriger, ne, wenn du nicht so, also wenn du weißt, dass es wichtig ist, aber du weißt gar nicht, wie du damit starten sollst. Ja, und genau, aber das ist so, würde ich sagen, der Status. Und ich treffe aber auch immer mehr Betriebe, die sich damit beschäftigt haben. So. Aber es ist immer noch ein Unterschied, auch habe ich mich damit beschäftigt und habe ich das als Betriebsleiter im Kopf oder, was nämlich unheimlich wichtig ist, habe ich das mit meinen, erstmal meinen Mitarbeitern geteilt, wenn ich welche habe, oder meiner Familie, wenn es ein Familienbetrieb ist. Und habe ich das vielleicht auch den ganzen anderen Menschen, die auf meinem Hof verkehren, wie du jetzt auch das ja im Beispiel mit diesem Unfallformular, also wie mache ich das dann den Menschen, die auf meinem Betrieb verkehren, auch zugänglich, ne? Es gibt ja viele Informationen, die dann auch weitergegeben bekommen müssen, ne? Ja.
Ganz klar, ganz klar. Ja, also das Thema Priorisieren haben wir ja da quasi ganz schön hart wieder im Raum stehen. Und da hat natürlich im Moment, sage ich mal, so ein Pferdebetrieb einige Mammutaufgaben zu bewältigen. Und jetzt kommen wir noch mit dem Thema Krisenmanagement. Aber es ist sehr beruhigend, dass du sagst, ja, das ist vielleicht so ein positiver Effekt auch von der Corona-Krise gewesen, dass die Leute heute ein kleines bisschen bewusster darüber ja, nachdenken, also und auch, wie soll ich sagen, eher darüber nachdenken, dass wir nicht komplett geschützt sind vor abnormalen, außer, wie heißt denn das eigentlich, unnatürlichen Situationen, ja, also die vielleicht in unserem Alltag und wie man so schön sagt, im Ponyhof live erstmal nicht so auffallen. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, da sind wir an unsere Grenzen gestoßen beim Buch? Also gab es irgend so ein Thema, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt aber echt heftig, so das so mitzuteilen oder irgendwas? Oder sagst du, nö, also durch die Unterstützung auch von den externen Beteiligten haben wir eigentlich alles gut bewältigen können? Oder hat es dich an manchen Stellen mehr berührt? Wie war das generell so?
Also ich glaube, der Punkt ist eben, man kann, also erstmal berührt das Thema grundsätzlich ja sehr, ne? Also wenn man sich so Fälle anschaut, also gerade Brände ist natürlich immer so ein großes Thema, das berührt einfach. Und vor allem, weil man das auch ja schon regelmäßig mitbekommt und dann sieht man wieder den nächsten Spendenaufruf auf Facebook oder so, ne? Also das sind, grundsätzlich ist das ja alles ein sehr emotionales Thema mit den Krisen, auch wenn man mit Betrieben spricht, die da eben schon Krisen auf ihrem Betrieb hatten. Und andererseits ist, glaube ich, so die Grenze so dieses Buches, dass man, wie ich das auch schon gesagt habe, ja, jeder Betrieb ist so individuell, dass man gar nicht, sag ich mal, also wir können nicht in dem Buch eine individuelle Empfehlung für jeden Betrieb geben. Deswegen ist es aber eben auch ein Do it by yourself, aber wir sagen dir wie, weil wir können nicht für das pauschalisieren. So, das ist, glaube ich, die Grenze so im Krisenmanagement. Aber deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, sich, wenn man das möchte, auch ja Experten zur Seite zu holen. Also es gibt ja, wie es gibt sicherlich noch andere, aber ich kann jetzt eben das Beispiel nennen. Die Uelzner Versicherung hat als Tochtergesellschaft ja diese Riskmanagement GmbH, die RIMA. Und die RIMA hat Berater, die, also unter anderem eben auch die Personen, die mit mir das Buch geschrieben haben, die in die Betriebe rausfahren und sich die Betriebe anschauen. Und das ist eben dann sehr wichtig, weil das sind so häufig ja Kleinigkeiten. Und das berührt auch übrigens wieder, weil man sich so denkt, boah, es ist so banal. Und man wird aber ja betriebsblind selber. Also zum Beispiel, das kennt jeder, die Wasserkocher, die zu Hause nicht mehr gut genug sind, weil sie zum Beispiel nicht mehr sich von selber abschalten, wenn das Wasser kocht, die werden mit in den Stall gebracht, um dann Mesh zu kochen. Ja, und was ist, wenn dieser Wasserkocher dann da alleine steht und dann, na, wissen wir alle, und dann gibt's einen Kurzschluss und dann hast du ein Feuer, so, ne? Also so banale Dinge. Und diese Berater, die gehen da eben durch mit offenen Augen und wissen halt, wo sie hingucken müssen, was der Betriebsleiter oder die Leute, die auf dem Betrieb verkehren, schon gar nicht mehr sehen. Oder eben irgendwie in der Sattelkammer sind halt Mäuse und da sind aber auch mega viele Elektrizitätsleitungen, die dann angeknabbert werden oder ne, solche Dinge. Und was wir natürlich auch noch viel haben, einfach aufgrund dessen, dass wir ja auch alte Betriebe haben, ist, dass noch Heulager über den Stall sind. Das ist halt auch also nicht unter dem Aspekt Feuer Katastrophe, so, ne? Und so gibt's viele ganz, ganz kleine Dinge. Oder dass keiner in dem Stall weiß, wo die Feuerlöscher sind. Das sind auch Es sind aber auch gute Ansatzpunkte. Es sind super banale Beispiele natürlich auch, wie man mit kleinen Maßnahmen schon eine Verbesserung erzielen kann. Ne? Das muss, natürlich kann man auch seinen ganzen Betrieb umbauen und Brandschutzmaßnahmen vornehmen mit Brandschutztüren, mit, ja, da gibt's, kann man dann wie so kleine quasi Häuschen noch vor die Stelle setzen, die dann für jeden Stalltrakt zum Beispiel ein Löschsystem haben. Oder es gibt ja, man kann so Kanäle einbauen, die eigentlich sind die zur Befeuchtung da. Die werden so an die Boxen oben, ne, sind wie so kleine Leitungen, sind zur Luftbefeuchtung, die aber gleichzeitig auch Feuer natürlich präventiv vorbeugen, weil sie immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Also es gibt viele, sage ich mal, auch wirklich Investitionen, die man natürlich tätigen kann, aber es gibt auch so viele kleine Maßnahmen, die man machen kann, wie zum Beispiel mal die Einsteller zu informieren, wo sind die Feuerlöscher, wo sind Erste-Hilfe-Kästen, solche Dinge. Ne? Und da, glaube ich, macht es schon Sinn, zusätzlich zum Buch sich irgendwie nochmal oder eben eine Person, die sonst nicht so in Betrieb ist, sich aber gut mit Betrieben auskennt, da mal eine Hoftür zu machen und mal sich das auch nochmal unter einem anderen Augenwinkel anzuschauen. Ja.
Weil du das gerade konkret angesprochen hast, wenn jetzt Betriebe diesen Podcast hören, vielleicht auch dein Buch dann bestellen und wir werden das auf jeden Fall hier unter dem Podcast wieder verlinken und dann aber sagen, also jetzt habe ich hier einiges gelesen und an manchen Stellen ist mir so ein bisschen schwummerig geworden, weil ich unsicher bin. Wie weit geht die Beratung übers Buch hinaus? Kann man irgendwie eine Webseite aufrufen und sich jemanden bestellen oder wie läuft das dann?
Genau, richtig. Also wir haben quasi eine Landingpage zum Krisenmanagement und da sind die ganzen Beratungs-, also die verschiedenen Dienstleistungen aufgeführt und meistens bei so einer, sag ich mal, individuellen Beratung, dann sollte man sich einmal in einem Meeting vorher treffen oder telefonieren und dann macht man das halt aus, was dann der Betrieb explizit braucht. Aber wir haben eine Seite, genau, die können wir ja auch wahrscheinlich dann unter dem Podcast einmal mit einfügen, wo man das im Überblick einmal findet, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja, sehr cool. Das ist gut. Das finde ich richtig gut. Machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, dass wir die auch noch verlinken. Ja, was mir natürlich an dieser Stelle wieder ganz stark auffällt, du hast es gerade selber gesagt, einige Sachen, also es gibt kleine Maßnahmen. Ich habe jetzt so gedacht, ich habe wirklich im Kopf gerade durchgehen, wir haben auch einige Wasserkocher da stehen. Haben wir die alle, sind die alle noch fit? Ich so wirklich, das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Aber ja, natürlich, es gibt einige Maßnahmen, die natürlich auch wieder mit vielleicht dem ein oder anderen Invest verbunden sind. Wo ich weiß, dass hier der ein oder andere Zuhörer dann wahrscheinlich jetzt gerade schon wieder dachte, ja, ich weiß, aber ich müsste ja auch noch das Stalldach und ich müsste ja noch den Hallenboden und so weiter und so fort. Meine Lieben, an dieser Stelle ganz kurz ein kleiner Schwung von mir. Es ist immer und überall dasselbe. Ihr müsst nun mal Investitionsrücklagen schaffen und auch da lohnt es sich wieder einmal über das eigene Thema Preis-Mindset nachzudenken und nicht gerade so seinen Betrieb über Wasser halten zu können, denn diese Investitionen sind wichtig. Sie können euch existenziell so stark betreffen, dass es am Ende ja bei aller Gutmütigkeit dem Kunden gegenüber euch noch härter trifft, als ihr euch es jetzt vielleicht vorstellen könnt. Und da wollen wir keine Angst machen oder irgendwie schwarz malen. Das sind einfach Beispiele aus dem Leben, die Laura ja hier gerade auch so schön aufgeführt hat. Und ich denke, dass jeder, der diese Folge hört, wahrscheinlich danach direkt einmal durch den Stall läuft und selber nachguckt. Aber genau das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, liebe Laura, hast du noch irgendeinen Tipp für unsere Pferdebetriebe? Irgendwas, was dir noch so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das würde ich gerne noch rausgeben in dem Thema. Das brennt mir noch.
Ich glaube, eine Sache, was ich immer persönlich ganz schön finde, kann ich noch sagen. Das geht nochmal ganz zurück sozusagen zum ersten Schritt zum Krisenplan und auch eben vielleicht das, was man jetzt selber, die Leute, die den Podcast hören, vielleicht jetzt selber, wo sie ansetzen können. Weil ich sagte ja schon, man muss sich als allererstes ja mal anschauen, welche Risiken habe ich überhaupt auf meinem Betrieb? Welchen Risiken bin ich ausgesetzt? Manche liegen vielleicht auf der Hand, aber die anderen, da muss ich auch ein bisschen tiefer gehen. Hatte ja schon gesagt, man macht dann wie so eine kleine Analyse nochmal, wo man sich anschaut, welche Gebäude habe ich, welche Personengruppen habe ich, was sind meine Betriebszweige, was sind meine Lagemerkmale, wo bekomme ich mein Futter her, so. Und was man da schön machen kann, entweder in der Familie oder eben mit allen, die irgendwie als Mitarbeiter im Team sind auf dem Hof, dass man sich mal ein Stündchen nimmt oder kann auch nur eine halbe Stunde sein, je nachdem, wie viel Zeit ihr dafür quasi investieren wollt. Und man kann das ja auch mehrmals machen. Und mal so eine Art, also man nennt das Organigramm im professionell quasi, aber dass man mal, das kann man so schön mit so Post-it-Zetteln machen, ne, die so kleben zum Beispiel einfach an einer Wand oder auf einem großen Blatt Papier oder man kann es auch einfach aufzeichnen, aber ich finde das mit den Post-its immer ganz schön, dass man mal die sozusagen die Strukturen des Betriebes abbildet. Also zum Beispiel, ich habe eine Reitschule und dann habe ich eine Reitschulleitung vielleicht. Und die Reitschulleitung hat Aufgabe XY. Und dann sage ich, was sind dann die Unteraufgaben? Also die Pferde müssen gefüttert werden. Irgendjemand macht einen Plan für die Reitstunden. Dann, wer pflegt das Equipment? Wer gibt dann am Ende die Reitstunden? Wer gibt vielleicht, vielleicht ist auch nochmal aufgeteilt, es gibt eine Person, die macht die Kinderreitstunden, es gibt eine Person, die macht die Erwachsenenreitstunden so. Und dann hat man wie so eine Pyramide irgendwann. Ne? Also man fängt so bei den administrativen Aufgaben an und baut sich immer nach unten und unten ist das Fundament. So, und dann wird jeder Aufgabe ja eine Person zugeordnet. Und bei diesen, wenn man sich das mal, und das kann man ja in allen Bereichen machen, also auch im Bereich zum Beispiel Beritt oder Verkaufspferde, ne, also was sind so, oder wenn man sagt, Marketing ist bei mir ein eigener Zweig, dann kann man das nochmal aufdröseln. Oder auch, ach, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel auch Tourismus auf dem Hof, also mit Ferienwohnungen, was auch immer, und ich schreibe mal wirklich einfach die Aufgabenprozesse runter und ordne jeder Aufgabe eben eine Person zu. Und da wird häufig schon klar, wo sind, erstens mal muss ich mir dann den Prozess nochmal genau überlegen und schauen, habe ich da vielleicht auch irgendwo eine Aufgabe übersehen, die mir noch gar nicht bewusst war. Aber noch wichtiger ist denn überhaupt, also gibt es für jede Aufgabe eine Person, die dafür verantwortlich ist? So, und wer hat auch den Hut auf? Also das macht meistens schon Sinn und dann werden auch Lücken klar, ne? Und diese Lücken sind meistens mögliche Risiken. Und vielleicht kann ich die direkt schließen, indem ich dann in meiner Runde, in der ich zusammensitze, sage, ach, die Aufgabe hat eigentlich gar niemanden, der das macht und du machst es jetzt. Oder ich sage da halt, hey, das ist ein Risiko bei mir, weil ich kann sie nicht besetzen und muss dann langfristig halt gucken, wie kann ich das beheben, ne? Genau, also das finde ich immer ganz gut, sich das nochmal, das ist ja eigentlich eine Art, gehört fast zu einem Businessplan auch, ne, nochmal sich diese Sachen anzuschauen. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall Betriebsleiteraufgabe, ne? Natürlich, wie du sagst, in Kombination mit den Mitarbeitern oder der Familie, je nachdem. Aber einer muss anfangen, ne? Einer muss sich die Verantwortung annehmen und sagen, mir ist das wichtig. Also nicht nur im Kopf, sondern auch in der Umsetzung. Und dann ist das natürlich ein super guter Hinweis. Und auch dafür muss eben die Zeit gefunden werden. Ne? Das ist die große Challenge, weil das geht nur, wenn man sich wirklich ja ein Stück weit dann diszipliniert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war es damals das große Thema Zahlen, an dem ich immer irgendwie vorbeigerannt bin und gesagt habe, ach, das wird schon so lange, das geht schon. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Ne? Ja, ein super, super interessantes Thema. Ich danke dir von Herzen, dass du das hier einmal so vorgestellt hast. Wie wir schon gesagt haben, das Buch kann man jetzt bestellen. Es wird verlinkt unterm Podcast. Und ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele das lesen und vor allen Dingen auch für sich dann die notwendigen Maßnahmen treffen und auch sich die Zeit nehmen, diese zu treffen. Und ja, an dieser Stelle kann ich mich eigentlich erstmal nur von dir verabschieden und nochmal bedanken, Laura.
Ich danke dir ganz sehr, dass du hier den Raum für dieses wichtige Thema gegeben hast und freue mich natürlich auch über alle, die sich da noch jetzt weiter informieren. Also ja, der erste Schritt ist ja, sich erstmal diesen Podcast angehört zu haben, das Bewusstsein vielleicht nochmal für sich geschaffen zu haben und jetzt dann auch die Maßnahmen zu ergreifen. Ja.
Ihr Lieben, an dieser Stelle heute etwas mit ein bisschen schwerere Kost, aber sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr konntet wieder maximal davon profitieren. Wir hören uns dann nämlich gleich nächste Woche Montag wieder und heute verabschieden wir uns. Ich sag's, mach's schön gut und liebe Laura, bis bald.
Tschüss.
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.